jetzt den Bibeltext lesen. Der Textgrundlage ist für die heutige Predigt von Frank Zimmerer. Das Thema lautet, warum der Karfreitag ein guter Freitag ist. Der Text ist Jesaja 52, Vers 13 bis 53, Verse 12. Ich lese es aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Seht, mein Diener wird erfolgreich sein. Er wird sich erheben, sich emporgetragen und zu höchsten Ehren gelangen. Viele haben sich über sein Aussehen entsetzt, denn er war völlig entstellt und kaum noch als Mensch zu erkennen. Doch nun sind viele Völker überrascht. Selbst Könige halten die Hand vor den Mund, denn auf einmal sehen sie, was ihnen nie erzählt worden war. Wovon sie nie etwas hörten, verstehen sie jetzt. Wer hat denn unserer Botschaft geglaubt? Und an wem hat sich Jahwes Macht auf diese Weise gezeigt? Wie ein kümmerlicher Spross wuchs er auf, vor ihm auf, wie ein Trieb aus dürrem Boden. Er war weder stattlich noch schön, er war unansehlich und er gefiel uns nicht. Er wurde verachtet und alle mieden ihn. Er war voller Schmerzen, mit Leiden vertraut, wie einer, dessen Anblick man nicht mehr erträgt. Er wurde verabscheut und auch wir verachteten ihn. Doch unsere Krankheiten, er hat sie getragen, und unsere Schmerzen, er lud sie auf sich. Wir dachten, er wäre von Gott gestraft, von ihm geschlagen und niedergebeugt. Doch man hat ihn durchbohrt wegen unserer Schuld, ihn wegen unserer Sünden gequält. Für unseren Frieden ertrug er den Schmerz, und wir sind durch seine Striemen geheilt. Wie Schafe hatten wir uns alle verirrt. Jeder ging seinen eigenen Weg. Doch ihm lud Jahwe unsere ganze Schuld auf. Er wurde misshandelt, doch er beugte sich und machte seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das zum Schlachten geführt wird, wie ein Schaf, das vor den Scherern verstummt. So ertrug er alles ohne Widerspruch. Durch Bedrückung und Gericht wurde er dahingerafft. Doch wer von seinen Zeitgenossen dachte darüber nach? Man hat sein Leben auf der Erde ausgelöscht. Die Strafe für die Schuld meines Volkes traf ihn. Bei Gottlosen sollte er liegen im Tod. Doch ins Steingrab eines Reichen kam er, weil er kein Unrecht beging und kein unwahres Wort aus seinem Mund kam. Doch Jahwe wollte ihn zerschlagen. Er war es, der ihn leiden ließ. Und wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Leben und Nachkommen haben. Durch ihn gelingt der Plan Jahwes. Nach seiner Seelenqual sieht er das Licht und wird für sein Leiden belohnt. Durch seine Erkenntnis wird mein Diener der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit bringen, und ihre Vergehen lädt er auf sich. Darum teile ich die vielen ihm zu, und die Starken werden seine Beute sein, weil er sein Leben dem Tod preisgegeben hat und sich unter die Verbrecher rechnen ließ. Dabei war er es doch, der die Sünden der vielen trug und fürbittend für Verbrecher eintrat.
Wir wollen noch zusammen beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir so sehr für auch diese alttestamentlichen Bücher der Propheten, des Propheten Jesaja und wie du dort deinen Plan der Erlösung in Gedichtsform, in Liedform ankündigst und ein so beeindruckendes und eindrückliches Bild deines Knechtes zeichnest. Wir beten, dass das unser Herz erreicht und unsere Herzen in Dankbarkeit auf dein Wirken, auf dein Heil antworten. Amen. Dieser Text aus Jesaja 53 ist ja wohl bekannt, ist sehr bekannt und das ist immer eine Herausforderung dann, wenn man diesen Text als Grundlage einer Betrachtung oder Predigt nimmt, doch, dass dieser Text doch unser Herz erreicht, auch wenn er schon sehr gewohnt ist und wir ihn schon oft gehört haben und vielleicht auch schon manche Predigt und Betrachtung über diesen Text gehört haben. Mein Anliegen ist formuliert in Kapitel 52, Vers 13, die ersten drei Worte. Seht meinen Diener. Seht meinen Diener. Wir werden im Neuen Testament oft aufgefordert, ihn zu betrachten, der zum Beispiel solchen Widerspruch von den Sündern erduldet hat. Und das kommt vom Alten Testament, wo schon auch der Prophet und hier in diesen ersten Versen ist es sogar Gott, der spricht, den Fokus, den Blick auf ihn, auf seinen Diener, auf seinen Knecht legt. Und das soll uns bewegen. Und dann soll uns heute auch ein Vers bewegen, Vers 10 aus Kapitel 3, wo es heißt, doch dem Herrn gefiel es, ihm zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. In anderen Übersetzungen heißt es, es war das Wohlgefallen, ihn zu zerschlagen. Wie kann das Wohlgefallen Gottes sein? Nun, diese Verse, die Kurt uns vorgelesen hat, werden als eines dieser vier Gottesknechtslieder bezeichnet, diese sogenannten Gottesknechtslieder. Viermal finden wir ab Kapitel 40 im Buch Jesaja, das Buch Jesaja kann man gut in zwei große Teile einteilen, eben von Kapitel 1 bis Vers Kapitel 39 und dann ab Kapitel 40, wo wir merken, dass ab Kapitel 40 ja das ein Thema ist, nämlich dieser Knecht Gottes. Und wir finden in diesen Kapiteln verteilt ab Kapitel 40, vier solcher Gottesknechtslieder, wie sie genannt werden von früher her. Und wir sind hier bei dem vierten Lied, das wirklich in Kapitel 42 ab Vers 13 beginnt und dann das ganze Kapitel 53 beinhaltet. In allen vier dieser Lieder finden wir den Knecht oder Diener Gottes, wie er beschrieben wird, wie sein Dienst, seine Leiden, aber auch seine Erhöhung beschrieben wird. Der Knecht des Herrn, der kein geringerer ist als der Messias und von dem wir vom Neuen Testament her wissen, dass es letztlich unser Herr Jesus Christus ist. Und er wird uns gezeichnet in diesen Liedern, in diesen vier Liedern, als der demütige und sanftmütige Knecht Gottes, der das Werk Gottes vollbringt. Ein überraschendes Werk, wenn man Kapitel 53 nochmal überblickt, das so ungewohnt ist vielleicht auch oder ungewohnt war, auch für die damaligen Zeitgenossen Jesu. Und deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass wir im Neuen Testament viele Prophezeiungen erwähnt finden, gerade aus diesem 53. Kapitel. Und es ist auch spannend, manches in den Evangelien in Blick auf Kapitel 53 aus dem Jesaja-Buch zu lesen, wo das so detailliert, präzise beschrieben wird. Eigentlich war ja, könnte man, wenn man das Buch Jesaja verfolgt, sagen, wer war eigentlich ursprünglich gedacht als der Knecht des Herrn? Nun, aus Kapitel 41 wissen wir, dass eigentlich das die Rolle Israels gewesen wäre, die Gott als Zeugnis verwenden möchte. Das finden wir in Kapitel 43 zum Beispiel. Und als ein Licht für die Nationen. Aber es wurde sehr schnell klar oder wurde durch die Geschichte Israels klar, dass Israel diese Mission nicht erfüllen wird und nicht erfüllen kann. Deshalb wird Israel als blind und taub in Kapitel 42 erwähnt oder bezeichnet. Und solche, die sehr der Vergebung Gottes bedürfen, das finden wir in Kapitel 44 aus dem Buch Jesaja. Israel ging immer wieder fehl in ihrer Geschichte. Und ihre Geschichte ist gezeichnet von einem Auf und Ab, von kleinen Erweckungen, von größeren Niedergängen bis zur Wegführung nach Assyrien für die 10 Stämme und nach Babylon für die 2 Stämme Juda und Benjamin. Und dann merkt man, dann ändert sich das. Dann kommt der Fokus in diesen 4 Liedern auf jemand anderen, auf den Knecht des Herrn, auf den Gottesknecht, den wir als Messias identifizieren können. Und der aber dann entgegen dem, was Israel nie konnte, dieses Werk Gottes und das Werk der Erlösung vollbrachte und vollführte. Und so wird uns dieser Knecht Gottes, dieser Gottesknecht, gerade im Buch Jesaja gezeichnet in diesen Liedern als dieser treue und wahre Zeuge Gottes für seine Ehre und für seine Herrlichkeit. Und Petrus knüpft an in dieser Predigt in Kapitel 3 der Apostelgeschichte, wo er sagt, der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesu verherrlicht. Petrus bezeichnet hier Jesus nicht als den Herrn Jesus Christus, sondern als den Knecht Jesu. Er hat hier jüdische Zuhörer. Und er verwendet einen Begriff, der ihnen aus den alten Schriften wohl bekannt war. Und schafft so eine Verbindung zwischen diesem Gottesknecht aus dem Buch Jesaja, in diesen 4 Liedern vor allem, zu dem nun gekreuzigten und auferstandenen Herrn, der wahre Knecht, der wahre Messias Gottes ist. Interessant ist auch, dass das erste dieser Gottesknechtslieder, das wir in Kapitel 42 ab Vers 1 bis Vers 9 finden, genauso anfängt eigentlich wie das vierte Gottesknechtslied. Seht, das ist mein Diener. Ich stehe zu ihm. Ich habe ihn erwählt. Ich finde Gefallen oder Wohlgefallen an ihm. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er bringt den Völkern das Recht. Seht, das ist mein Diener. Und so zeichnet jedes dieser sogenannten Gottesknechtslieder den Messias. Das erste bringt ihn uns und stellt ihn uns vor. Und hier spricht Gott, der auffordert, auf ihn zu sehen und das zu erkennen, wie nun Gott diesen Gottesknecht schildert. Das zweite finden wir in Kapitel 49 in den ersten 7 Versen, wo es um sein Werk in der Welt geht und ob er Erfolg haben wird. Das dritte dann in Kapitel 50, die Verse 4 bis 11, wo vor allem in diesem Lied der Gehorsam dieses Gottesknechtes mit der Sünde Israels kontrastiert wird. Und dann das vierte Lied ab Kapitel 52, das 13 bis 53, 12, finden wir das vierte Gottesknechtslied, wo wie als eine Art Klimax, als eine Art Höhepunkt in dieser Serie der Lieder das Leiden, aber auch der Triumph dieses Gottesknechtes des Herrn so hervorragend und bewegend gezeichnet wird. Und das ist auch eine der Passagen in der Schrift, die am detailliertesten über den Tod und die Auferstehung dieses Gottesknechtes spricht. Und ich staune immer wieder, das sind Lieder, auch wenn sie in der Bibel nicht unbedingt als orthografisch als Lieder erkennbar sind, wie man normalerweise Liedtexte aufschreibt. Aber ihr könnt sicher sein, über ein Drittel des Alten Testamentes, die ganzen prophetischen Bücher mit wenigen Ausnahmen darin, sind in Gedichtsform, in Liedform geschrieben. Und das bewegt mich immer wieder, wenn ich merke, hier in Kapitel 42 stimmt Gott ein Lied an über seinen Sohn. Und hier in Kapitel 53, 52, 53 kommt das abschließende Lied, könnte man sagen, über seinen Gottesknecht. Wo er am Anfang dieser Verse direkt spricht und am Ende dieser Verse direkt spricht, ab Vers 11 wieder. Und uns in diesem Lied, in einem Gedicht, diesen Knecht Gottes, diesen Messias, an dem er sein Wohlgefallen hat. Ich meine, es gibt nicht sehr viele Stellen in der Bibel, wo Gott sein Wohlgefallen über etwas ausdrückt. Aber wir finden sehr wohl von den wenigen Stellen, die wir haben, die meisten Stellen, wo Gott sein Wohlgefallen ausdrückt, drückt er das Wohlgefallen über seinen Sohn aus, über diesen Gottesknecht, über den Messias. Und das zeigt etwas von dem Verhältnis, das zwischen dem Vater und dem Sohn war, wo der Vater grenzenlos, könnte man sagen, begeistert ist von seinem Sohn. Und was so bewegend ist, in Vers 10 finden wir dasselbe Wort, Wohlgefallen. Es war das Wohlgefallen Gottes, ihn zu zerschlagen. Und das löst doch hoffentlich eine gewisse Spannung in uns auf, wie dieses Wohlgefallen in dem, was diesen Sohn, diesen Gottesknecht erwartet hat, seinen Ausdruck finden soll. Aber schauen wir in einem kleinen ersten Teil dieses vierte Lied an in seiner Struktur ab Vers 13 in Kapitel 52 bis zu das Ende der Kapitel 53. Es gehören immer drei Verse zusammen. Kapitel 52, 13, 14 und 15. Dann Kapitel 53, 1 bis 3, 4 bis 6, 7 bis 9 und 10 bis 12. Das sind fünf Strophen, könnte man sagen, zu je drei Versen, die interessant aufgebaut sind. Ich werde jetzt nicht wieder anfangen von chiastischen Strukturen, aber natürlich ist es eine chiastische Struktur. Die erste Strophe und die fünfte Strophe behandeln das gleiche Thema. Und das findet man auch im hebräischen Text sehr schön, werden die gleichen Wörter verschiedentlich verwendet. Die zweite und die vierte Strophe ähnlich. Und in der Mitte finden wir die dritte Strophe, die Verse 4 bis 6, wo es um dieses zentrale Werk des Herrn geht, warum er leiden musste. Diese erste Strophe, Kapitel 52, 13 bis 15, eröffnet dieses Lied mit diesem Aufruf eigentlich, seht, mein Diener. Das ist wirklich ein Aufruf, das ist nicht nur das, schaut man hin, das ist ein Aufruf, seht, mein Diener. Und hier möchte Gott, weil hier Gott redet, er spricht, mein Diener, unseren Blick, den Blick aller Leser, auf ihn lenken. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Einmal auf das Leiden, auf das, was er vollbringen musste durch sein Leiden und Sterben, aber auch dann seinen Triumph. Siehe, mein Diener wird erfolgreich sein, heißt es. Oder wie es in einer anderen Übersetzung heißt, siehe, mein Knecht wird Frucht ernten. Und so fordert uns Gott auf, am Anfang dieses Liedes, ihn zu betrachten, genau hinzuschauen auf diesen einen, auf seinen Knecht, letztlich auf Jesus Christus. Und dann beginnt die zweite Strophe, Kapitel 53, 1 bis 3, ein dramatischer Wechsel, wo dann plötzlich nicht mehr der Herr, sondern der Prophet spricht und sagt, wer hat denn dieser Art von Botschaft geglaubt, die nun in diesen folgenden Versen ausgerollt wird und zeichnet ein Bild dieses verachtenden Knechtes, der unansehnlich war, verachtet, gemieden. Und dann die dritte Strophe, die Verse 4 bis 6. Und hier könnte man sagen, hat man wie eine Art theologischer Kommentar über die Leiden dieses Gottesknechtes, des Herrn Jesus Christus, ihn als Gekreuzigten. Vers 4 könnte man sagen, steht für diesen stellvertretenden Tod, den er erleiden musste. Vers 5 steht für das, dass er zu Recht gestraft worden ist, oder zu Unrecht eigentlich gestraft worden ist, zu Recht, weil es der Plan Gottes war, ihn um unsertwillen hinzugeben. Er selber war ohne Sünde. Und dann Vers 6, dieser sühnende Tod, der Aspekt des sühnenden Todes, um so der Gerechtigkeit und Ehre Gottes gerecht zu werden, sodass Erlösung und Heil möglich ist. Wir sehen in diesem Vers, in dieser Strophe, sehen wir den geopferten Knecht, der sich selbst hingegeben hat als ein Opfer zum Heil für andere. Und dann die Verse 7 bis 9 in dieser vierten Strophe sind ähnlich wie die Verse 1 bis 3, wo der Aspekt des Opfers nochmal erwähnt wird, sein Leiden. Eine sehr griffige und eindrückliche Schilderung nochmal all dessen, was er durchgemacht hat. Misshandelt, er beugte sich nicht, machte seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm. Durch Bedrückung und Gericht wurde er dahingerafft, bis zu seinem Tode wird hier dieses Bild gezeichnet. Und dann die fünfte Strophe, die Verse 10 bis 12. In jedem dieser drei Verse kommt der hebräische Begriff für Seele vor, Nefesh, wo es um die Seele oder um das Leben dieses Gottesknechtes geht, das er für uns gegeben hat. Aber auch der Triumph, der schon auch in den ersten Strophen, Kapitel 52, 13 bis 15, angetönt ist. Und dass er Frucht haben wird, Nachkommen, wie hier nach Übersetzungen, Samen. Und dass er viele gerecht machen wird, die früher Übertreter waren. Was für ein Lied. Was für ein Lied, das uns hier Gott zeichnet. Aber nun wollen wir noch zu dieser spannenden Frage kommen, die ja Gegenstand ist eigentlich des Themas, nämlich warum ist der Karfreitag ein guter Freitag? Wisst ihr, warum der Karfreitag Karfreitag heißt? Ich weiß nicht, ob jemand mal zufällig nachgeschaut hat oder das nachgeprüft hat. Der Karfreitag im Deutschen trägt seinen Namen sehr wahrscheinlich, weil das Wort Kara im Althochdeutschen wie Klage bedeutet hat. Ein Klagefreitag. Ein Klagefreitag. Das wollte aber Luther, glaube ich, nicht so hinnehmen und er hat dann eher dieses Kar von Freitag als das lateinische Carus erwähnt, nämlich das heißt gut. Es ist ein guter Freitag. Es ist eigentlich kein Klagefreitag, Klammer auf, in der althochdeutschen Formulierung, sondern es ist ein guter Freitag, Klammer auf, in der lateinischen Bedeutung des Wortes Carus. Ein guter Freitag. Nun, warum ist Karfreitag oder kann Karfreitag für uns, für dich und mich, ein guter Freitag sein? Wenn wir diese Verse so überblicken, und wir müssen sie jetzt nochmal sehr langsam und genau durchlesen, dann kommt vielleicht diese eine Frage in jemanden von uns auf. Die Frage, wie kann es sein, dass jemand so gerecht, so demütig, so rein, so heilig, auf diese brutale Art und Weise behandelt wird, wie es in diesen Versen gezeichnet wird. Das scheint auch Jesaja bewegt zu haben, wo er diese Verse, dieses Lied aufgeschrieben hat. Er drückt das aus in Kapitel 53, Vers 1. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Das ist unglaublich, was wir hier in diesen Versen, in diesem Lied eigentlich finden. Und wem ist der Arm des Herrn so offenbar geworden, dass er gerecht sei, wenn er den rechtfertigt, der eigentlich Sünder ist, aber des Glaubens an Christus ist? Das scheint menschlich unmöglich zu sein. Wer soll das glauben? Denn in diesen Versen, in diesem Lied finden wir zwei extreme Gegenpole. Wir haben auf der einen Seite die Sündhaftigkeit des Volkes Gottes. Das wird in diesen Versen eindrücklich geschildert. Und Jesaja scheut sich nicht, so deutlich und klar über die Sünde zu reden. Er umkleidet das nicht, er sagt nicht, das ist irgendwie fehlgegangen, das sind Dinge, die aus einer schlechten Gesellschaft oder Zeit oder was auch immer kommen, sondern nein, er geht einen tiefen Weg, indirekt eigentlich in diesen Versen. Das Thema ist eigentlich was anderes für ihn. Es ist der Gottesknecht in seiner Reinheit, in seiner Einzigartigkeit, aber das, für was er leiden und sterben musste, betraf unsere Sünde. Und deshalb finden wir in Vers 5 und Vers 8 in Kapitel 53, werden wir als Übertreter bezeichnet. Er spricht von den Übertretungen in Vers 12. Er spricht von Sünden, von Schuld, dreimal in diesen Versen. Er spricht von Unterdrückung, von allem, derjenige erfahren hat durch sein Volk. Er nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn er von diesen Vergehungen von Gottlosen redet, für die dieser Knecht stellvertretend letztlich gelitten hat und, wie es eben so eindrücklich heißt, ausgelöscht worden ist. Das Volk Gottes damals, und das können wir auch für uns nehmen, jeder Einzelne wird als selbstsüchtiger, gesetzloser und törichter Sünder gezeichnet. Und dann haben wir auf der anderen Seite diesen Gottesknecht. Vers 9 sagt uns, dass er kein Unrecht getan hat. Es mag manche gute Männer im Alten Testament gegeben haben, sogar solche, die gelitten haben. Wir denken vielleicht an Hiob, der als gerecht bezeichnet worden ist. Aber Jesaja geht in seiner Charakterisierung dieses Gottesknechtes viel weiter. Er tat nie etwas Falsches. Es kam nie ein falsches oder faules Wort aus seinem Munde. Kein betrügerisches Wort. Er war tadellos. Er war ohne jeden Tadel. Und das macht sein Leiden eigentlich sein Sterben und die Art und Weise seines Leidens und Sterbens, wie es uns hier in diesem Lied gezeichnet wird, so unglaublich, so unfassbar eigentlich. Dieser Sturzbach an Dingen, die über ihn hineingebrochen sind, der geht fort und fort und fort, wird von Vers zu Vers aufgeladen und gezeichnet. Einige Beispiele. Viele haben sich über sein Aussehen entsetzt. Er war völlig entstellt, wie es in dieser dichterischen Sprache heißt. Er war kaum noch, so übersetzt es die neue evangelistische Übersetzung, er war noch kaum als Mensch zu erkennen. Unkenntlich, unbekannt, null und nichtig. Er war verachtet, Vers 3. Er wurde gemieden, Vers 3. Er wurde gestraft, geschlagen, niedergebeugt, Vers 4. Er wurde durchbohrt, gequält, bestraft, Vers 5. Er wurde misshandelt, Vers 7. Er wurde dahingerafft und ausgelöscht, Vers 8. Und bei Gottlosen sollte er letztlich sein Grab finden, Vers 9. Die Vorsehung Gottes hat das verhindert. Wieder die Frage, wie kann das sein? Wie können wir da Vers 10 verstehen? Aber Jesaja geht noch tiefer. Er sagt, das ist nicht einfach so passiert, sondern dieser Gottesknecht hat sich dem freiwillig gestellt. Niemand hat sein Leben genommen. Johannes 10 zeigt uns, dass er selber sein Leben dahingegeben hat. Es war seine freiwillige Entscheidung. Nicht ein Wort der Klage, nicht ein Wort des Stöhnens in dieser schrecklichen Situation, die wir aus den Evangelien her kennen, wo die Agonie des Todes immer näher zu ihm gekommen ist und das Sterben eines Sterbenden, der nun das ganze Gericht Gottes über all die Schuld seines Volkes tragen sollte. Er schwieg und er ging zielstrebig auf diesen einen Moment zu, wo er dann am Kreuz verschied. Interessant ist, dass die Verse 6 und 7 sowohl von den Sündern wie auch von dem Gottesknecht, beide werden mit Schafen verglichen. Wir, heißt es dort, waren wie Schafe, die in die Irre gewandert sind. Er war in dem ein Schaf, wie er vor seinem Scherer verstummt ist. Was für ein Kontrast in diesem gleichen Bild, repräsentiert durch Sünder und durch den Knecht Gottes. Er wusste, was ihn erwartet. Und einer hat geschrieben, er umarmte das, was ihm zugemutet wurde, um derer Willen, für die er das tat. Er war kein unschuldiges, hilfloses Opfer, sondern ein aktiver Teilnehmer, der sich freiwillig dem gestellt hat. Kein Wunder, dass Jesaja in diesem ersten Vers diese Frage stellt: Wer hat denn unserer Botschaft geglaubt? Und dann die eigenartige Antwort in Vers 10 dann: Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen, er hat ihn leiden lassen. Wir könnten auch das so übersetzen: Es war das Wohlgefallen Gottes, ihn zu zerschlagen, er hat ihn leiden lassen. Das erinnert an dieses erste Gottesknechtslied in Kapitel 42, Vers 1. Wir haben das schon erwähnt: Siehe, das ist mein Knecht, den ich erhalte, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Der gleiche Gedanke, das gleiche Wort, das wir hier finden, wo dieses Wohlgefallen einmal über ihn ausgedrückt wird, aber auch das Wohlgefallen dessen, was er dann tun wird, um andere Willen. Und in dem liegt die eigentliche Antwort auf diese Frage, die manche durch die Jahrhunderte gestellt haben: Wie kann es sein, dass jemand so für Menschen wie du und ich es sind, sich so hingibt und sogar in den Tod geht? Nicht in irgendeinen Tod, sondern in den Tod als Strafe für alle Schuld, die jeder von uns, du und ich, getan haben und auch noch in unserem Leben tun werden. Drei Aspekte, drei Gedanken dazu, warum deshalb dieser Karfreitag doch ein guter Freitag ist. Es war das Wohlgefallen Gottes, ihn so zu zerschlagen, weil so die Ehre des dreieinigen Gottes gewahrt wird, in dem, wie Gott Erlösung von Ewigkeit her geplant hat. Wir finden Apostelgeschichte 2, Vers 23, diesen Vers, wo Petrus spricht: Diesen Jesus, der nach Gottes festgesetztem Ratschluss und Vorkenntnis dahingegeben worden war, habt ihr genommen und umgebracht, wozu ihr die Hände von Gesetzlosen gebrauchtet. Wir kennen diese Verse. Es ist ein guter Freitag, weil das der festgesetzte Ratschluss war, dass es genauso geschehen sollte. Gott wusste, dass der Mensch fallen würde. Und er hätte dem ein Ende setzen können, aber es war von Ewigkeit her klar, dass er seinen Sohn dafür ersehen hat, der sich freiwillig hingegeben hat und zur rechten Zeit gekommen ist, Galaterbrief Kapitel 4, um genau das möglich zu machen, dass Menschen wie du und ich zum Heil kommen können und so etwas werden dürfen und sein dürfen zum Lobe der Herrlichkeit seiner Gnade. Gott, der Vater, hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dahingegeben. So heißt es in Römer 8, Vers 23. Und der Sohn Gottes hat diesen bitteren Kelch des Zornes Gottes über jede Sünde und jede Ungerechtigkeit um unseretwillen getrunken. Das ist, was Jesus betet im Garten Gethsemane in Kapitel 14 des Markus-Evangeliums. Er hat diesen bitteren Kelch bis zur Neige getrunken. Es war das Wohlgefallen Gottes, ihn zu zerschlagen, sodass wir staunen können über die Liebe Gottes, die in dem zum Ausdruck kommt. In diesem Geheimnis dieser göttlichen Erlösung Da ging es nicht darum, dass Gott irgendwie, nachdem das vollbracht war, dazu kommen konnte, uns doch zu lieben. Nein, ganz im Gegenteil. Dieser Karfreitag, was damals geschehen ist, geschah, weil Gott uns liebte, weil Gott die Menschen liebte. Und weil er die Menschen liebte, war es das Wohlgefallen, seinen Sohn um unsertwillen zu zerschlagen. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt oder der Welt seine Liebe gezeigt. Er gab seinen einzigen Sohn dafür, dass jeder, der an ihn glaubt oder an ihn glaubend ist, nicht ins Verderben geht, sondern ewiges Leben hat. Aber Gott hat seine Liebe zu uns dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünde waren. Die Liebe hat ihren Grund nicht darin, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sündopfer für unsere Sünden gesandt hat. 1. Johannes 4, Vers 10, davor Römer 5, Vers 8 und davor Johannes 3, 16. Und dann war es das Wohlgefallen Gottes, seinen Gottesknecht zu zerschlagen, damit wir des Heils gewiss sein dürfen, damit wir gewiss sein dürfen, dass dieses Werk ausreicht, um zu retten. Nicht um eine Rettungsmöglichkeit zu schaffen, sondern um zu retten. Durch sein Leiden und sein Sterben ist der Gerechtigkeit und der Liebe Gottes volle Genüge, volle Genugtuung erfahren. Beides gehört zusammen, Gerechtigkeit und Liebe. In Jesaja 53, Vers 11 heißt es, nach seiner Seelenqual sieht er das Licht, er wird für sein Leiden belohnt. Durch seine Erkenntnis wird mein Diener, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit bringen und ihr Vergehen lehrt er auf sich. Er sieht Licht, das Licht der Gerechtigkeit und Liebe Gottes und er wird für sein Leiden belohnt. Er wird viele zur Gerechtigkeit führen, weil er ihre Vergehen auf sich genommen hat. Wenn das Kreuz etwas anderes ist als der Ausdruck oder als das göttliche Gericht über den Sohn Gottes, wenn das, was wir in manchen Liedern singen, etwas anderes ist, als dass der Herr um unseretwillen zerschlagen worden ist, wenn das, was damals am Kreuz geschah, nicht diesem ewigen Plan Gottes entsprochen hat, dann haben wir keine Gewissheit. Dann können wir keine Gewissheit haben, ob uns wahrlich und wirklich vergeben worden ist. Dann können wir nicht wissen, ob das, was damals geschehen ist, in irgendeiner Weise überhaupt für etwas genügt. Und wir müssten sehr anzweifeln, ob die Aussage Jesu, es ist vollbracht, wirklich stimmt. Aber nun ist es so, dass das Kreuz Ausdruck des göttlichen Gerichtes über alle unsere Schuld und Ungerechtigkeit ist, ergangen an ihm, stellvertretend für uns. Nun ist es so, dass das, was damals geschehen ist, genau das war, was Gott von Ewigkeit her in seinem Herzen gehabt hat und in Raum und Zeit, damals, als er seinen Sohn gesandt hatte, zur Wirklichkeit geworden ist, sodass wir nun dessen gewiss sein dürfen. Und vielleicht erinnert ihr euch an diesen ersten Verse, wo davon gesprochen worden ist, dass die Völker etwas sehen werden, was sie nie vorher gesehen haben, etwas hören werden, was sie nie vorher gehört haben. Das erinnert an durch 1. Korinther Kapitel 2, das, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben, was kein Ohr gehört, kein Auge gesehen und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereiten hat, die zu ihm gehören und sie dessen gewiss sein dürfen, ja gewiss sein müssen, wenn sie je wirklich zu dieser Freude des Herrn kommen möchten. Dann gilt für uns, was im Psalm 118 steht. Der Stein, den die Fachleute verwarfen, der ist zum Eckstein geworden. Das hat der Herr bewirkt. Ein Wunder in unseren Augen. Und da können wir fortsetzen und sagen, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Freuen wir uns und seien fröhlich in ihm. Psalm 118, Vers 24. Deshalb ist der Karfreitag ein guter Freitag. Ich schließe mit dem Vers vom Anfang, aus Kapitel 52, Vers 12. Seht meinen Diener. Kapitel 42, Vers 1. Seht, das ist mein Diener. Und vielleicht wollen wir uns an diesem Tag, wie das eigentlich so immer sein sollte, aber doch vielleicht an diesem Tag besonders, genau das zu Herzen nehmen, auf ihn zu sehen. Vielleicht nochmal dieses Kapitel 53 langsam und genau durchzulesen, um zu erahnen, was es ihn gekostet hat, damit wir nun sagen können, dieser Karfreitag ist ein guter Freitag. Und mögen wir im Stillen unser Herzen prüfen, ob wir noch bei denen sind, die in Kapitel 53, Vers 1 beschrieben sind, denen er nicht gefiel und die ihn verachteten. Oder ob wir doch bei denen sind, die gemäß Vers 6 bekennen, verirrte Wege gegangen zu sein, wie Schafe. Und ob wir zu denen gehören, die durch Buße und Umkehr, Glaube und Hingabe nun bei den vielen sind, aus Vers 11 und 12, die nun in ihm Gerechtigkeit Gottes werden durften, so wie das Paulus am Ende vom 5. Kapitel des 2. Korintherbriefes ausdrückt. Gott möge Gnade geben zu dieser Herzensprüfung. Wir wollen noch stille werden und beten. Himmlischer Vater, wir können nie ermessen, nie erdenken, nie empfinden, was es heißt, dass du dein Wohlgefallen so über deinen Sohn ausdrückst, in den ersten Versen von Kapitel 42, aber dann auch in Kapitel 53, Vers 10, wo es um das ging, dass du ihn zerschlagen hast um unsertwillen. Etwas, was wir so leicht nicht zusammenbringen in unserem beschränkten und oft durch Sünde verseuchten Denken und Empfinden. Aber wir dürfen staunen und das Staunen zu mehr und mehr erkennen und erfassen, dass dieses Wohlgefallen Grund unserer Hoffnung, unseres Heils ist, indem wir durch deine Gnade stehen dürfen. Und dass das Kreuz kein Unfall war, kein Plan B, sondern in deinem Herzen, im Herzen der Gottheit, von Ewigkeit her da war, zu deiner Ehre und zum Wohle derer, die Gegenstand deiner Gnade werden durften. Und Vater, wir beugen uns tief vor dir und danken dir für deinen Sohn, deinen Knecht, der das auf sich genommen hat, der in diesen Versen so eindrücklich geschildert wird, ja, dass das unser Herz bewegt. Bewegen sollte. Darum bitten und beten wir, dass ja, wir uns zu denen zählen wollen, zählen dürfen, zu den vielen, die nun so schlicht und einfach durch den Glauben zu diesem großen Heil kommen durften. Wir wollen gedenken an das, was es deinen Sohn gekostet hat, obwohl wir das nie in der Tiefe erfassen und ahnen können, was es für ihn bedeutet hat, in Gottes Ferne dein gerechtes Gericht über alle unsere Schuld, meine Schuld, so zu tragen. Und er zu dem wurde, der unansehlich war, nicht mehr als Mensch zu erkennen war und deshalb auch in dieser Zeit Finsternis war über dem Hügel Golgatha, als du all deinen Zorn, deinen gerechten Zorn über alle Schuld und Gottlosigkeit über ihn ergehen hast lassen. Vater, lehre uns den Schrecken der Sünde, aber auch die Einzigartigkeit deines Heils in Christus. Wir beugen uns vor dir und danken dir, dass du unser Herz dazu bewegen möchtest. Amen.